SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Die Entscheidung im Bieterkampf um Galeria Karstadt-Kaufhof ist offenbar gefallen. Der US-Milliardär Richard Baker und der aus der Kurpfalz stammende Unternehmer Bernd Beetz wollen laut Medienberichten gemeinsam die insolvente Warenhauskette übernehmen. Die beiden Käufer sind keine Unbekannten. Beetz ist Präsident des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim und war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender der Warenhauskette. Baker war schon einmal Eigentümer von Galeria Kaufhof. Rettung ist also in Sicht, aber zu welchem Preis? Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Es wäre das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon einmal war US-Milliardär Richard Baker in Deutschland, um eine Kaufhauskette zu übernehmen.
I'm very happy to be here in the heart of Europe.
2015 war das, als seine Firma über 100 Kaufhof-Filialen von der Metro übernahm. Viele Häuser, um die es jetzt geht, dürfte er also ziemlich gut kennen. Überhaupt kennt er das Warenhausgeschäft, denn seiner kanadischen Firma HBC gehören einige hundert Warenhäuser in Nordamerika. Entsprechend enthusiastisch war er auch vor 9 Jahren bei seinem ersten Anlauf im deutschen Markt.
We have no plans to close any stores into the future.
Schließungspläne gäbe es nicht, er setze auf Wachstum, sagte er damals.
Going forward are based on volume.
Es kam anders. Der Kaufhof, wie Baker ihn meist nannte, rutschte in die roten Zahlen. Nach 3 Jahren verkaufte er die Kette dann weiter an René Benkos Karstadt-Gruppe. Der fusionierte die letzten beiden Warenhausketten. Was folgte, waren 3 Insolvenzen. Rund 80 Häuser wurden geschlossen. Heute sind noch 92 Galeria-Filialen übrig. Aber auch wenn sich jetzt ein neuer Investor findet, nicht automatisch sind alle Standorte sicher, fürchten Fachleute wie Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht von der WHU Wirtschaftshochschule.
Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben.
An einer Filiale hängen im Schnitt rund 100 Arbeitsplätze. Als Ziel hatte der Insolvenzverwalter ausgegeben, dass ein neuer Eigentümer mindestens 60 der 92 Häuser übernehmen muss. Und das bedeutet, trotz des Verkaufs könnten viele der aktuell 12.800 Galeria-Beschäftigten ihren Job verlieren. Für die Firmenzentrale in Essen ist das schon angekündigt. Doch es geht nicht nur ums Sparen und Sanieren. Ein neuer Besitzer müsse auch Geld in die Hand nehmen, investieren und modernisieren, fordern Betriebsrätinnen wie Andrea Griesei.
Für mich stellt sich die Frage, sind die Strukturen mit Bedienung und Beratung in seinem Fokus? Will er Fachpersonal auf der Fläche haben? Muss er es entsprechend dann auch motivieren und wertschätzen?
Noch ist nichts offiziell. Die Kaufverträge müssen noch unterschrieben werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Mittwoch aber könnte dann der neue Eigentümer vorgestellt werden und sagen, was genau er vorhat mit Deutschlands letzter Kaufhauskette. Genau zuhören wird dann auch Betriebsrätin Andrea Griesei, und zwar mit realistischem Blick, wie sie sagt.
Wir haben schon so viele neue Investoren gehabt und wir haben verschiedene Strategien probiert. Und wenn ich meinen Job richtig mache, dann darf ich nicht resignieren, dann muss ich immer das Bestmögliche aus der Situation gestalten. Und auch da, die Hoffnung stirbt als letztes.
Die Investoren Baker und Beetz wollen die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof übernehmen, Jörg Marksteiner berichtete. Konsumflaute und steigende Lebensmittelpreise haben die Geschäfte von Deutschlands zweitgrößtem Einzelhändler für Lebensmittel Rewe belastet. Dennoch hat der Konzern seinen Gewinn im vergangenen Jahr um fast 50% auf 736 Millionen Euro gesteigert, vor allem wegen der starken Nachfrage in der Reisesparte.
Nach Ende der Pandemie gäbe es beim Urlaub immer noch Nachholbedarf. Davon habe die Dertour-Gruppe besonders profitiert. Finanzvorstand Telerik Schischmanow.
Der maßgebliche Treiber da drin ist auch das Comeback der Touristik aus einem hohen Verlustbereich jetzt wieder in einen Gewinnbereich, sodass wir hier auch sehen können, dass wir letztendlich wieder zurück sind auf das Niveau von 2021.
Die Zahlen belegten auch, dass sich Supermärkte des Rewe-Konzerns nicht bereichert hätten durch Preissteigerungen über die Inflation hinaus. Im Gegenteil, die Gewinnspanne sei nach wie vor schmal. Vorstandschef Lionel Suck.
Wir haben, was die Spanne betrifft, leider keine Besserung prozentual. Wir haben sowohl letztes Jahr als dieses Jahr, die ersten 3 Monate, eher ist die Spanne unter Druck. Das ist definitiv so.
Über alle Produkte gerechnet würden die Preise in den Supermarktregalen seit einem Jahr nicht mehr steigen. Die Eigenmarken von Rewe und der Discount-Tochter Penny seien bei den Kunden sehr beliebt. Die Nachfrage nach Eigenmarkenartikeln hat mit den Preissteigerungen nach Beginn des Ukraine-Kriegs stark zugelegt und halte nach wie vor an. Genauso griffen die Menschen viel mehr nach Sonderangeboten. Die Preisverhandlungen mit Markenartikelherstellern liefen jetzt wieder deutlich entspannter. Wegen höherer Forderungen der Lebensmittelindustrie hatte es in den letzten Jahren heftige Konflikte gegeben. Teilweise hatten die Supermärkte Markenartikel ausgelistet. Die Markenhersteller haben umgedacht, sagt Vorstandschef Lionel Suck, weil die Kundinnen und Kunden bei den immer höheren Preisen nicht mitzögen.
Informationen von Wolfgang Landmesser. Die deutsche Wirtschaft wird immer abhängiger von Rohstoffimporten aus Asien. Fast ein Viertel aller Halbleiter kommen aus Taiwan. Bei Batterien für E-Autos dominieren Importe aus China. Auch beim Rohstoff Lithium ist die Volksrepublik zweitwichtigster Lieferant nach Chile. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sieht darin eine gefährliche Abhängigkeit. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar, was sind aus Sicht von Deloitte die größten Risiken?
Deloitte hat ein paar sogenannte Stressszenarien aufgestellt. Zum Beispiel, der Konflikt zwischen China und Taiwan verschärft sich. China beginnt mit der Eroberung der Insel und dann könnten beide während eines Krieges als Lieferanten ausfallen. Damit fiele ein Drittel unserer gesamten Halbleiterimporte und ein Viertel unserer Lithiumimporte weg. Und dann müssten, schreibt Deloitte, größere Teile der deutschen Produktion, zum Beispiel von Elektroautos, eingestellt werden. Wenn dieser Konflikt auf ganz Südostasien übergreift, dann würden noch mal weitere 40% der Halbleiterimporte wegbrechen. Das heißt, wenn wir uns bei wichtigen Rohstoffen, Lithium, Silizium und Kobalt, hat Deloitte untersucht, wenn wir uns da von ganz wenigen Ländern abhängig machen, ist ein Ausfallrisiko überdurchschnittlich groß, so wie wir das beim russischen Erdgas erlebt haben. Und aus Sicht von Deloitte machen wir uns in manchen Fällen auch ohne Not so abhängig. Ein Beispiel: China deckt weltweit nur 7% des Lithiumbedarfs, Deutschland importiert von dort aber ein Viertel seines Lithiums.
Deloitte fordert vor diesem Hintergrund einen raschen Kurswechsel. Mit welchen Maßnahmen könnte Deutschland seine Abhängigkeit denn verringern?
Als kurz- und mittelfristige Maßnahmen nennt die Analyse zum Beispiel mehr Lithium aus Argentinien. Von dort bekommen wir im Augenblick nur 1% unseres Bedarfs. Bei E-Auto-Akkus, die wir auch mehr aus China kaufen als noch vor 10 Jahren, könnte Deutschland die Importe aus Japan und Südkorea erhöhen. Bei Kobaltprodukten wäre eine Möglichkeit, mehr aus den USA zu beziehen. Und langfristig könnte Deutschland eigene Lithiumvorräte fördern. Das ist allerdings schwierig. In einigen Kilometern Tiefe im Oberrheingraben in heißem Thermalwasser ist Lithium und es gibt Verfahren, die immerhin im Labor schon funktionieren, also da Lithium rausfiltern. Mehr Forschung nach alternativen Batterietechnologien wäre eine Möglichkeit ohne Lithium. Der schwedische Hersteller Northvolt hat im vergangenen Jahr Zellen entwickelt für eine Natrium-Ionen-Batterie. Und noch eine Forderung: Deutschland braucht eine eigene Halbleiterindustrie. Es siedeln sich ja im Moment einige große Chip-Produzenten an, Intel in Magdeburg oder TSMC zusammen mit Bosch und Infineon in Dresden. Aber bis so eine Fabrik gebaut ist und produzieren kann, dauert das einige Jahre. Also kurzfristig die Empfehlung vor allem, Rohstoffimporte ausweiten auf andere Länder.
Danke an Michael Wegmar aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Roland Busch bleibt Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Siemens. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag vorzeitig um 5 Jahre verlängert. Der 59-Jährige leitet das Unternehmen seit gut 3 Jahren. Auch der Vertrag von Vorstandsmitglied Cedric Neike, der die Sparte Digital Industries führt, soll bis 2030 verlängert werden. Und damit zur Börse. Und auch dort stehen heute die Aktien der Chip-Hersteller im Fokus, die vom boomenden Markt für künstliche Intelligenz profitieren.
Gefragt waren Aktien der Chip-Branche wie des Halbleiterherstellers Infineon und des Ausrüsters Extron. US-Konzern Micron hat Preiserhöhungen angekündigt. Zudem hegt die Branche massive Expansionspläne, will mehr Chips auf den Markt bringen, um die rasant steigende Nachfrage zu befriedigen. Entsprechende Projekte wurden von Hynix und Samsung berichtet. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck berichtete von sinkenden Verkaufszahlen im ersten Quartal. Vor allem das Asiengeschäft habe sich schwach entwickelt, hieß es. Daimler Truck-Aktien verloren bis zu 2,5%. In den Sog davon gerieten auch Papiere von Traton. Unter dem Dach des Unternehmens finden sich die Nutzfahrzeuge des Volkswagen-Konzerns. Der deutsche Aktienindex hat im Tagesverlauf die gestern gemachten Gewinne mehr als abgegeben und beschließt den Tag bei 18.077 Punkten, 1,3% weniger als gestern. Stefan Wolf, ARD Börsenstudio Frankfurt.